Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Heute machen wir eine große Reise. Die beginnt auf 1800 Metern Höhe im legendären Hotel Waldhaus in Seelsmaria im Engadin. Von dort geht's mit dem Street-Art-Künstler Kiddy Sidney zur Mauerkunst nach Berlin. Wir sind bei einer Anti-AfD-Versammlung in Cottbus, rekapitulieren den Fridays for Future Sommerkongress und schauen auf ein Kunstprojekt auf der griechischen Insel Samos zum Thema Vermüllung des Mittelmeers. Um das legendäre Hotel Waldhaus im Örtchen Seelsmaria im Engadin ranken sich viele Geschichten. Einige werden wir gleich hören von Urs Kienberger, einem Spross der Familie, die das Hotel seit 1908 in Eigenregie betreibt. Mit seinem Bruder Jörg Kienberger ist er in der Abgeschiedenheit auf 1800 Metern Höhe aufgewachsen. Jörg wurde Sänger und Schauspieler und hat mit Christoph Marthalers Truppe schon mal das ganze Hotel bespielt. Eine CD hat er dem Haus auch gewidmet.
Ich bin ja so allein, um mich ist leer. Hab keine Freunde, man liebt mich kaum. Ich habe sonst alles, was man begehrt. Doch hab ich kein Herz, das mir ganz gehört. Wer kennt sie, wer sucht sie, schickt sie zu mir. Ich warte auf sie, ich mach sie glücklich, glücklich wie nie. Ich frag die Sterne, ich frag das Meer. Wo ist mein Glück? Ich brauche es hier.
Jörg Kienberger über das Hotel Waldhaus in Seelsmaria. Sein Bruder Urs Kienberger hat jetzt ein wunderschönes Buch über die Geschichte des Hauses herausgegeben unter dem etwas schrägen Titel 111 Jahre Waldhaus Seels. Guten Abend, Herr Kienberger.
Guten Abend.
Als Urenkel des Hotelgründers haben Sie das Haus von 1989 bis 2014 zusammen mit Ihrer Schwester und deren Mann geführt, kennen also die Geschichte und vor allem Geschichten rund um dieses mondäne Haus. Wer jetzt das Waldhaus Seels gar nicht kennt, was ist sein Zauber? Warum ist das für so viele Menschen ein Sehnsuchtsort?
Das ist nicht immer einfach zu erklären. Es gibt ja sehr viele Hotels, aber ich denke, es spielt eine große Rolle, dass eine große Leidenschaft dahinter steckt. Meine Urgroßeltern haben das Haus gebaut, nachdem sie ein ganzes Leben lang Hotels geleitet hatten, die nicht ihnen gehörten. Sie wollten unbedingt gegen Ende ihres Berufslebens noch ein eigenes Haus haben. Und diese eigentlich unvernünftige Besessenheit mit der Aufgabe Hotel, die ist uns geblieben. Es ist eigentlich seltsam. Es gibt viel nützlichere Dinge im Leben, Zahnärzte zum Beispiel, als Hoteliers. Ja. Aber wir sind einfach dabei geblieben und haben das mit Haut und Haaren gemacht. Ich denke, da kommt einiges davon her.
Warum sind denn 111 Jahre der richtige Zeitpunkt für diesen Rückblick?
Das ist schon etwas schräg, da haben Sie recht. Aber wir sind etwas ungeduldig geworden. Zuerst wollten wir bis zum 200. warten, aber das war dann etwas lange.
Sie sind ja zum Teil in dem Hotel aufgewachsen und haben mal gesagt, das war ähnlich ja, wie auf dem Bauernhof oder im Zirkus. Wie das denn? Das ist doch ein Fünf-Sterne-Haus, da durfte man doch bestimmt nicht rumtoben.
Rumtoben durfte man, wenn es geschlossen war. Das war eigentlich unsere liebste Zeit als Kinder. Als Erwachsener habe ich dann meine Meinung etwas geändert, natürlich, wenn ich die Zahlen anschaue. Aber das Hotel ist etwa 8 oder 9 Monate im Jahr offen. Das heißt, etwa 3 Monate im Jahr hatten wir es ganz für uns. Mhm. Das war natürlich für uns die schönste Zeit.
Das Hotel war immer wieder Anzugspunkt für Intellektuelle, für Künstler. Zum Beispiel kann man über Alexander Kluge in dem Buch lesen, dass er das Waldhaus zum ersten Mal betreten hat, um einem gewissen Theodor Adorno Dokumente aus Frankfurt zu bringen. Später hat er dann dort aber selbst Urlaub gemacht und Freunde getroffen, wie Gerhard Richter, David Chipperfield, Thomas Demand. Da gibt es ein tolles Foto von den dreien. Was haben Sie als Hoteliers dafür getan, solche Leute zu gewinnen?
Ich weiß nicht einmal, ob es unser Verdienst ist, denn es hat zwei Aspekte, die nicht nur von uns abhängen. Das eine ist, Seels hat ja einen ungewöhnlichen Dorfheiligen. Das ist der Friedrich Nietzsche. Mhm. Es könnte ja was ganz anderes sein, aber Seels wurde sehr geprägt dadurch, dass viele Menschen Seels Maria mit Nietzsche identifizieren. Darum kommen auch recht viele auf seinen Spuren. Und dann kommt der nächste Prozess. Der eine findet er natürlich den anderen. Das heißt, es sind Menschen hier, die gerne mitdenken oder etwas schreiben oder etwas sich ausdenken oder komponieren. Und dann kommen andere, die genau das Gleiche wollen und sie darum kennen. So verstärkt sich das, ohne dass wir sehr viel dagegen oder dafür tun können.
Ich habe es eingangs erwähnt, der Theatermacher Christoph Marthaler hat mal das gesamte Waldhaus mit seiner Truppe bespielt. Es war auch schon oft Filmkulisse, zum Beispiel bei Klotscher Broll. Wie konnten Sie dabei den Hotelbetrieb aufrechterhalten oder haben die da gearbeitet in den Monaten, in denen es geschlossen war?
Das sehen Sie richtig. Ein Hotel und ein Film vertragen sich eigentlich nicht. Auch ein Hotel und ein Theaterstück. Aber wenn man es zu ganz bestimmten Zeiten macht und alle anderen warnt, dann kommen ja nur die, die bereit sind, das auch auf sich zu nehmen. Und es hat schon viel Witz natürlich dahinter, ein Hotel auch als Aufführungsort zu definieren. Denn im Prinzip ist ein Hotel ja eine dauernde Aufführung. Mhm. Wir sind dann alle in einer anderen Rolle. Wir selber als Hoteliers sind natürlich in der eigenen, aber die passt ja auch nirgends hin. Wir sind keine Angestellten, wir sind keine Gäste, wir sind keine richtigen Einheimischen. Und die Gäste erst recht, die sind ja in einer anderen Rolle als zu Hause.
Das heißt, so ein Hotel hat auch eine ganz eigene Choreografie.
Durchaus, oh ja. Und wir versuchen manchmal die Regie zu machen, aber das gelingt nur mit Maßen. Es wäre auch langweilig, wenn nur das gelänge, was wir im Kopf haben.
Aber Marthaler hat das Hotel, glaube ich, ganz schön auf den Kopf gestellt, oder? Der war doch überall, selbst in der Küche.
Oh, durchaus. Ja, das war wirklich ziemlich verrückt. Aber das kommt zum Teil auch daher, dass mein Bruder Jürg auch zu seinem Kreis gehört. Und so sind wir seit langem Freunde geworden. Und die Marthalersche Gesellschaft gewissermaßen hat das Waldhaus durch und durch gekannt. Und so ist das Ganze ineinander übergegangen.
Im Hotel finden auch andere Kulturveranstaltungen regelmäßig statt. Die Hesse-Tage, das Nietzsche-Kolloquium, das Resonanzen-Festival. Es ist also durchaus auch ein Kulturhotel. Aber Prominente suchen in so einem Hotel ja vielleicht auch gerade Schutz vor der Öffentlichkeit. Wie kriegen Sie das denn hin?
Ich denke, das können wir nicht einfach erzwingen. Aber es gibt recht viele Menschen, die den anderen auch ihren Frieden und ihre Ruhe lassen. Und es liegt auch eine gewisse Spannung darin, dass viele Menschen unter einem Dach zusammenkommen. Auch einige, die durchaus an ihrer Privatsphäre hängen. Und es ist zugleich öffentlich und privat. Diese Spannung gehört dazu. Wie in einem guten Stück hat es mehr als eine Seite.
Derzeit hat das Waldhaus 161 Mitarbeiter aus 10 Nationen. Noch ein paar Musiker kommen dazu, die regelmäßig auftreten. Und ich habe gelesen in Ihrem Buch, dass 2/3 davon tatsächlich in dem Hotel leben.
Ja, das stimmt. Es ist sogar noch etwas untertrieben. Es ist fast wie ein kleines Dorf hinter den Kulissen. Denn das Hotel ist ja, wie ich gesagt habe, nur für einen Teil des Jahres offen. Nur so für 8 oder 9 Monate. Dann lohnt sich für viele nicht, sich selber einen Wohnsitz zu suchen in der Gegend, sondern es ist ein wenig wie wenn man in die Schule fährt oder so.
Internat.
Machen das, ja, ein wenig schon. Aber es machen es viele für viele Jahrzehnte.
Naja. Wo ist denn Ihr Lieblingsplatz im Waldhaus?
Das ist jetzt besonders am Radio leicht zu zeigen. Nein, das nicht. Nein, den kann ich Ihnen schon nennen. Es gibt in unserer Halle, das ist so das Zentrum oder der Fokus des ganzen Hauses. Da gibt es in einer stillen Ecke einen Schaukelstuhl, der steht seit 111 Jahren dort. Ein ganz besonderer Schaukelstuhl. Er geht nicht rauf und runter, sondern nur hin und her. Und als Kind habe ich mich oft dort hineingesetzt, denn er war an einem Ort, wo man nicht gesehen hat, dass ich dort sitze. Denn sonst hätten mich meine Eltern oder meine Tante oder andere Verwandten sofort rausgeholt. Also konnte ich still dort sitzen und lesen und es hat niemand gemerkt.
Schön beschaulich endet unser Gespräch. 111 Jahre Hotel Waldhaus Sils. Dieses sehr schöne Buch ist soeben im Verlag Scheidegger und Spieß erschienen, herausgegeben von Urs Kienberger, einem Urenkel des Hotelgründers. Das Buch hat 240 Seiten, tolle Fotos und kostet 48 Euro. Herr Kienberger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen und einen guten Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. In wenigen Tagen jährt sich der Jahrestag des Mauerbaus in Berlin, 13. August 1961. Im November dann erinnern viele Veranstaltungen an 30 Jahre Mauerfall. Die Berliner Streetart-Künstler Kiddy Sidney und Thierry Noir haben ein ganz spezielles Verhältnis dazu. Im April 1984 haben sie nämlich angefangen, die Mauer auf der Westseite zu bemalen. Bilder, die von Millionen Touristen fotografiert worden sind, die Kunst Bücher füllen und auch heute als Open-Air-Denkmal und Kunst im öffentlichen Raum viel Publikum anzieht. Kiddy Sidney, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Damit die Mauer zu den Jahrestagen wieder leuchtet, haben Sie an diesem Wochenende einige Mauersegmente restauriert, die als Denkmal auf dem Leipziger Platz in Berlin stehen. Was musste da gemacht werden?
Ja, am Freitag und am Samstag haben wir links und rechts entlang des ehemaligen Mauerstreifens die Segmente, die dort stehen, die als Denkmal dort stehen, haben wir die neu restauriert. Das heißt, die Bilder, die dort drauf sind, einfach frisch gemacht und die vielen kleinen Graffitis der Touristen wieder weggemacht. Inzwischen werden sogar dort kleine Schlösser angebracht, wie auf den Berliner Brücken.
Ach echt?
Und wir haben es halt wieder frisch gemacht, damit es gut zu sehen ist und weiter als Mahnmal gegen Mauern dort steht.
Was waren denn die Reaktionen der Passanten am Wochenende?
Die Passanten waren sehr erfreut und die Passanten stellen sich dort vor und machen sehr viele Fotos davon. Teilweise sagen die Passanten, warum ist denn nur so wenig hier? Warum ist denn nicht mehr von der Mauer stehen geblieben? Und vermissen das irgendwie auch, dass Berlin damals halt alles fast abgerissen hat und eigentlich die Eastside-Galerie, die ja eigentlich in Ost-Berlin steht, inzwischen als die Berliner Mauer angesehen wird, aber es ist im Grunde eine Fake-Mauer.
Als Sie angefangen haben, den Mauerbeton zu bemalen, da war ja nicht abzusehen, dass die Mauer bald fallen wird. Es war ein gefährlicher Ort, es war ein Tabubruch, sie zu bemalen. Es gab Leute, die haben das Vandalismus genannt. Mit welcher Haltung haben Sie damals mit Pinsel und Farbe diese Mauer bemalt?
Damals war Berlin ja die Hauptstadt des Kalten Krieges, so der Mittelpunkt zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Und die Mauer war die Trennung zwischen Ost und West. Und es war eher eine physische Reaktion, weil Thierry, mit dem ich damals befreundet war und immer noch bin und mit dem wir eine Gruppe hatten, Sprung aus den Wolken, haben dort im Georg von Rauhaus im Keller unsere Musikproben gemacht.
Besetztes Haus in Kreuzberg.
Genau. Und haben immer auf diese Mauer geguckt, die grau, hässlich und eine Todesmauer war. Und die wollten wir ad absurdum führen. Und ich hatte vor, eigentlich Ost-Berlin als Hauptstadt der DDR mit Kunst einzuschließen.
Mhm. Haben Sie ein Segment, das Ihnen besonders wichtig ist? Ein Bild, ein Text?
Die Segmente, die mir sehr wichtig sind und die ich immer auch noch als Bilder inzwischen auf Leinwand auch male, sind die Königinnen und Könige. Die bedeuten, dass sich jeder Mensch als König, als Königin fühlen soll. Und die beiden Herzen, die dafür stehen, dass ein Herz allein in der Liebe auch nicht weiterhilft. Und zwei Herzen damit damals gesehen, Ost und West, Familien wieder zusammenkommen.
Wie haben damals eigentlich die Soldaten von der Ostseite reagiert?
Die waren natürlich sehr erbost darüber, weil das natürlich ihre Mauer verfälscht hat. Die wollten das ja als Grenze haben und wir haben dann Bilder drauf gemalt und Geschichten auf den Bildern erzählt. Und mitunter sind die auch sehr rabiat gewesen und als Grenzsoldaten über die Mauer gekommen und haben teilweise Sachen, die an der Mauer angebracht waren, entfernt und wieder mit in den Osten genommen. Das war schon teilweise absurd. Es gab mal eine Hommage an Marcel Duchamp direkt vor dem Rauchhaus, wo Thierry Noir und Christophe Boucher Pissoirs an die Mauer geklebt haben. Morgens um 6. Dann kam eine Einheit von DDR-Grenztruppen mit 7 Mann mit Kalaschnikow rüber, haben die ganze Stelle gesichert, haben die Pissoirs abgebaut und haben die wieder mit in den Osten genommen.
Auch das war Westberliner oder deutsch-deutsche Geschichte. Viele ihrer Motive hat Wim Wenders festgehalten im Himmel über Berlin. Einige Motive wurden weltweit versteigert. Wo stehen die heute überall?
Die stehen in Museen, in Privatsammlungen, stehen in Paris zum Beispiel, in La Défense oder in New York vor der UNO. Oder in privaten Sammlungen in Frankreich oder in der Schweiz. Und im Märkischen Museum stehen welche.
Und in diesem Jahr habe ich gelesen, auch in der europäischen Kulturhauptstadt Plovdiv,
ja,
in Bulgarien.
In Plovdiv, und die letzte Ausstellung, die wir mit Mauersegmenten hatten, war im Mai in Bastogne in Belgien.
In Berlin zeigt die Galerie Culture Pop Art Studio in den Arkaden am Potsdamer Platz jetzt noch andere Arbeiten von Ihnen und Thierry Noir. Was ist da zu sehen?
Da ist zu sehen neue Arbeiten der letzten 2 Jahre, die Thierry und ich gemalt haben, und endlich auch mal wieder ein gemeinsames Werk, das wir zusammen geschaffen haben. Ein 3 Meter mal 2 Meter großes Bild.
Eine Brücke.
Eine Brücke, das heißt die Brücke. Weil Kunst als höchste Form der Kommunikation hat ja den Auftrag, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und das war auch ein Grund, warum Street Art und Mauermalerei und Kunst in der Öffentlichkeit sehr wichtig ist. Weil Kunst kann ja auch heutzutage, wo immer mehr Mauern errichtet werden, als 5. Macht im Staat gesehen werden und dadurch viel mehr Bedeutung bekommen als nur Pop Art oder eine schöne Atmosphäre zu bringen.
Der Street-Art-Künstler Kitty Sidney hat am Wochenende mit seinem Kollegen Thierry Noir ihre bemalten Mauersegmente auf dem Leipziger Platz in Berlin restauriert. Jetzt war er hier im Studio. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Fazit.
Brandenburg, Sachsen und Thüringen. In allen 3 Bundesländern wird ja demnächst ein neues Parlament gewählt und überall liegt die AfD weit vorn. Schauen wir nach Cottbus. Dort hatte die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative heute zum Wahlkampfauftakt geladen und dafür kamen zur Unterstützung auch umstrittene Parteileute wie Björn Höcke und Andreas Kalbitz vom sogenannten rechtsnationalen Flügel. Höcke hat die Veranstaltung einmal mehr genutzt, um massiv Stimmung gegen Ausländer und gegen Deutschlands Flüchtlingspolitik zu machen. Aber es gab auch eine große Gegenveranstaltung, organisiert vom Bündnis Appell von Cottbus. Und zu dem gehört auch Philipp Gärtner vom Club Skandale. Leider konnte ich ihn nur mit sehr schlechter Handyqualität erreichen. Philipp Gärtner, lauter sein als Höcke. Hat das funktioniert?
Ja, wir waren lauter, wir waren wesentlich mehr Leute. Und das war das 2. Mal. Also Höcke war in 2 Wochen das 2. Mal in Cottbus, hat hier 2-mal gesprochen, hat hier 2-mal seine Hassreden losgelassen. Und beim 1. Mal waren es vielleicht, denke ich mal, genauso viele Leute. Und wir waren trotzdem natürlich lauter, aber es waren genauso viele Leute da. Und beim 2. Mal nach der Urlaubszeit sozusagen haben sich alle Leute hier vereint und waren wesentlich mehr. Wir hatten ein ausgereiftes Kinderprogramm. Wir hatten ganz viele Cottbuser Bands auf der Bühne. Und wir hatten eine super gelassene Stimmung. Das war sehr schön.
Die Lausitzer Rundschau hat geschrieben, zu Ihnen kämen eben andere Leute als alte, deprimierte Männer.
Ja, das hat uns gefreut und es ist auch wirklich so. Bei uns waren ganz viele Kinder, ganz viele Familien, ganz viele Nationalitäten. Also es war bunt gemischt, so wie man sich das vorstellt und wie man sich das wünscht.
Was haben Sie von der anderen Veranstaltung mitbekommen?
Da waren wieder ein Haufen alte, deprimierte Männer gewesen. Und es wurde mit dem üblichen AfD-Phrasen um sich geschmissen und dieser aggressive Ton war wieder da. Und es ist halt deprimierend, das zu hören. Ich verstehe die Menschen nicht.
Wie gespalten erleben Sie denn die Stadt derzeit? Nimmt die Polarisierung zu, 4 Wochen vor der Wahl?
Die Polarisierung nimmt definitiv zu. Die Stadt ist schon sehr gespalten. Man merkt es unter den Kollegen oder in den Familien, überall. Es geht ein Riss durch alle. Das ist leider so.
Können Sie das an Ihrem eigenen Beispiel mal festmachen?
An meinem eigenen Beispiel kann ich das festmachen, dass ich an Schulfreunden oder an Freunden allgemein das merke, dass Teile von denen eben einfach ganz offenkundig irgendwelchen Blödsinn teilen, AfD-nah sind, bei der AfD sogar sind.
Was versuchen Sie selbst zu tun?
Tja, wir versuchen immer wieder in die Diskussion zu gehen. Wir probieren natürlich, wenn Alke und Kalbitz hier auftreten, eine Gegenveranstaltung zu organisieren. Wir haben offene Briefe geschrieben, in denen wir sie auffordern, wenigstens Höcke und Kalbitz, also offen rechtsnationale Menschen auszuladen und sie nicht in unserer Stadt hier sprechen zu lassen. Das wirkt aber alles nicht. Die komplette AfD scheint sich einig zu sein, dass sie im rechten Flügel wohlgesonnen ist. Es gibt keine einzige Stimme von der AfD, die kritisch gegen diese Menschen steht. Das gibt es einfach nicht.
Philipp Gärtner vom Cottbusser Club Skandale zur heutigen Gegenveranstaltung in Cottbus. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Ägypten haben Experten damit begonnen, den Sarkophag des Pharaos Tutanchamun zu restaurieren. Heute haben sie im Labor des im Bau befindlichen Großen Ägyptischen Museums in Kairo von ihrer Arbeit berichtet. Carsten Kühntop.
Die Arbeiten der ägyptischen Experten am Sarkophag werden 8 bis 9 Monate dauern. Sein Zustand wird als sehr schlecht beschrieben. Er hat viele Risse, ist recht schwach und zerbrechlich. Und das Wachs, mit dem vor knapp 100 Jahren versucht worden war, den Sarg zu schützen, ist herausgeblutet und bedeckt Teile der Oberfläche. Mit bloßen Händen hatten Männer den Sarg im vergangenen Juli aus der Grabstätte im Tal der Könige herausgehoben. Zum ersten Mal seit der Entdeckung durch den britischen Archäologen Howard Carter 1922.
Unbekannte haben in Berlin das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen beschädigt. Das teilte der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg mit. Das Sichtfenster sei intensiv mit weißer Farbe beschmiert worden. In dieser Öffnung des 2008 im Berliner Tiergarten eröffneten Denkmals ist ein Film mit einer Kussszene zu sehen. Der Verband habe Anzeige erstattet. Das Denkmal sei in der Vergangenheit bereits mehrfach beschädigt worden. Die Berliner Polizei bestätigte den Eingang der Anzeige. Der Fall werde geprüft, hieß es. Mehr als 8 Jahre nach ihrer Zerstörung durch ein Erdbeben soll die katholische Kathedrale von Christchurch in Neuseeland abgerissen werden. Das kündigte Bischof Paul Martin an. Pläne für einen Wiederaufbau des 113 Jahre alten Gebäudes seien wegen ausufernder Kosten gescheitert. Stattdessen werde nun ein Neubau an anderer Stelle angestrebt, sagte der Bischof. Einen festen Zeitplan gäbe es allerdings noch nicht. Die Kathedrale, die auch als Christchurch Basilika bekannt ist, war 2011 durch ein Erdbeben zerstört worden. Bei dem Beben der Stärke 6,3 starben 185 Menschen.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Erst stirbt das Meer, dann das Land. Ein Kunstprojekt auf der griechischen Insel Samos macht derzeit auf die Vermüllung des Mittelmeers aufmerksam. Seit mehreren Jahren findet im Örtchen Pythagorion im August und September eine Ausstellung statt, die weit über die Insel hinausreicht und sich immer einem aktuellen Thema widmet. Mal ging es um Geflüchtete, um den Summer of Love oder im vergangenen Jahr um die Waldbrände, um die Melancholie als politische und soziale Stimmung. In diesem Jahr geht es also um das Mittelmeer und für Fazit ist Werner Bloch vor Ort. Guten Abend.
Guten Abend.
Ist ja erstaunlich, dass so ein internationales Kunstprojekt ausgerechnet auf einer griechischen Insel stattfindet und nicht in größerem Rahmen. Macht das überhaupt Sinn?
Ja, das macht absolut Sinn, denn Samos ist ja ein Zentrum, ohne dass das vielleicht von allen bemerkt wird. Samos ist ja ein Zentrum des griechischen Tourismus. Tourismus ist auch eines der Probleme, die in der Ausstellung vorkommen. Also in Griechenland hat sich die Zahl der Touristen in den letzten Jahren von 7 Millionen auf 32 Millionen gesteigert, also enorm. Und zugleich hat sich die Flüchtlingsproblematik noch dazu ergeben. Samos liegt nur 1,2 Kilometer von der Türkei entfernt und es kann schon vorkommen, dass hier mal Flüchtlingsboote sozusagen an den Touristen vorbeifahren. Also hier treffen sich sozusagen tatsächlich die aktuellen Probleme der Welt und wie Sie schon angedeutet haben, Umweltzerstörung, Klimawandel, aber auch Überfischung, die Müllentsorgung, die nicht funktioniert, soziale Verwerfung. Man hat hier eigentlich das Panorama der gesamten Krise vor sich, was bemerkenswert ist für so einen kleinen Ort. Ja, man könnte sagen, dass man hier sozusagen vom Liegestuhl aus die Probleme der Welt in den Blick bekommt.
Können Sie ein Beispiel dafür geben?
Ja, die Ausstellung gibt eine ganze Reihe von Beispielen. Zum Beispiel der belgische Künstler Maarten van den Eyde. Der hat eine Skulptur gemacht, die er aus Plastik geschaffen hat. Und dieses Plastik hat er selbst gesammelt zwischen 2008 und 2012 auf verschiedenen Meeren. Und diese Skulptur, wenn sie irgendwo gezeigt wurde, ist immer gewachsen, weil ein neues Plastik dazukam aus neuen Expeditionen, die er gemacht hat. Und er hat mir dazu Folgendes erzählt und das Projekt so erklärt.
Ich war an den 5 großen Strömungsstellen in den Meeren, wo sich der Unrat ansammelt. 2 im Atlantik, 2 im Pazifik und 1 im Indischen Ozean. Ich bin mit einem Segelboot durch den angeschwemmten Müll gefahren. Manchmal bin ich direkt zu den Inseln gefahren, die mitten in diesen Strömungsgebieten liegen, wie die Osterinsel oder Hawaii, um den Müll von den Stränden einzusammeln. Ich bin immer zu den Stränden gefahren, die nicht von Touristen benutzt werden. Denn alle Touristenstrände werden 1 oder 2 Mal am Tag gereinigt, mit speziellen Maschinen. Sonst würde niemand an den Strand gehen. In Hawaii ist Waikiki Beach absolut sauber, aber auf der anderen Seite der Insel, wo es eine Militärbasis gibt und ein Naturschutzgebiet, wartet man knietief im Plastikmüll.
Es geht also in der Ausstellung um sehr konkrete Probleme. Wie sieht denn dieses künstliche Riff aus Plastik aus, Herr Bloch?
Ein bisschen ekelhaft sieht es aus eigentlich, nicht so schöne Farben und so weiter. Es soll aber letztlich Korallen darstellen, es hat die Form von Korallen und das ist natürlich ziemlich ironisch, wenn gerade Lebewesen wie Korallen, die ja mit am meisten betroffen sind von der ganzen Umweltverschmutzung und der Zerstörung der Meere, nun sozusagen aus Plastik hergestellt werden. Ich habe mit dem Künstler auch länger gesprochen über diese ganze Plastikproblematik. Ich glaube, wir haben noch gar keine Vorstellung davon, was da auf uns zukommt, also bis zu Mikropartikeln, die uns da aus Textilien entgegenrieseln. Das ist alles nicht so richtig erfreulich.
Welche Rolle spielt denn der Tourismus in dem Zusammenhang?
Der ist natürlich großes Thema. Dazu trägt auch dieser Art Space hier bei, in dem kleinen Ort. Der liegt direkt am Hafen und praktisch nicht nur am Strand, sondern über den Strand. Das heißt, vor den großen Fenstern dieses Art Space gehen Leute im Bikini vorbei. Einige kommen auch rein, schauen sich an, was denn da zu sehen ist. Also es findet tatsächlich sowas statt wie eine manchmal etwas groteske Begegnung von Kunst und Tourismus. Andererseits habe ich gesehen, haben die Leute auch ganz interessiert reagiert auf das, was sie da gesehen haben. Das bekommt man ja im Urlaub nicht jeden Tag geboten. Also eine solch, muss man sagen, wirklich hochkarätige Ausstellung. Es gibt eine griechische Künstlergruppe, die heißt Depression Era, und die haben Touristen fotografiert in verschiedenen eher weniger vorteilhaften Posen. Das ist vielleicht nicht so wahnsinnig originell, denn es ist sehr leicht, sich über Touristen lustig zu machen. Trotzdem ist das hier mit einer gewissen Finesse auch sozusagen gegen die Griechen selbst gedreht worden, gegen die ganze Nippes-Industrie, also furchtbare Plastikdinger zu mitnehmen, die ein Bild von Griechenland vermitteln, das natürlich nicht Griechenland ist und das, wie die Gruppe mir erzählt hat, also das Land natürlich auch demütigt.
Die Ausstellung findet statt in Zusammenarbeit mit dem Archipelagos Institute of Samos. Das ist eine NGO für Naturschutz. Ist das jetzt mehr Aktivismus oder doch auch Kunst?
Nein, es ist auf jeden Fall Kunst. Ich kann dazu auch gleich noch Beispiele bringen. Aber ich finde es eigentlich sehr schön, dass sich dieses Institut, das übrigens eine NGO ist, das kein Geld bekommt vom griechischen Staat. Der griechische Staat tut sehr wenig für die Ökologie. Also man kann eigentlich sagen fast nichts, obwohl hier natürlich große, große Probleme sind. Dass die jetzt sich mit dem Artspace und der Schwarz Foundation, der Veranstalterin der ganzen Ausstellung, zusammentun. Heute Morgen gab es einen großartigen Vortrag. Es sieht alles noch viel düsterer aus, kann man glaube ich sagen, als es bisher schien. Es ist übrigens auch dabei das Zentrum für politische Schönheit. Die haben ein Projekt, das nennen sie Jean Monnet Brücke, eine Steinbrücke über das Mittelmeer von Tunis bis nach Sizilien. Und da sollen doch Flüchtlinge auch über diese Brücke kommen können und nicht im Meer ertrinken. Außerdem hat das Zentrum für politische Schönheit 1000 Rettungsplattformen im Mittelmeer verteilt, wo Flüchtende andocken können und dann überleben. Aber natürlich haben sie das nicht wirklich getan, dieses Zentrum für politische Schönheit, sondern es ist eine Fake-Geschichte, die aber doch irgendwie sich auch sehr gut in dem Film, kann man auch im Video im Internet sehen, doch sehr schön ansieht.
Ist das jetzt vor allem die drastische Darstellung der Gegenwart oder gibt es auch eine Option, in die Zukunft zu gucken?
Ja, das tun die Künstler auch. Also eine Künstlerin, Kiriaki Goni, die hat sich schon mal ins Jahr 2092 geboomt und hat geguckt, was da so los sein könnte. Da haben sich dann einige griechische Inseln, genauer gesagt vier, die alle nicht so bekannt sind, miteinander verbunden und einen digitalen Verband geschlossen, der sich gegen Google wendet und gegen die Abhängigkeit von den großen elektronischen Medien. Also man hat dort ein Data Safe Haven, nennt sich das, geschaffen, in dieser Fiktion natürlich. Auf diesen vier Inseln sind dann auch andere Geflüchtete, zum Beispiel aus Deutschland oder aus den USA, willkommen. Die werden dann jedenfalls abgeschirmt gegen die Datenausspioniererei von Google und so weiter. Ich fand das ein schönes Experiment, das auch optisch schön dargestellt ist. Man sieht dann, wie zwischen den Inseln die Informationsströme fließen. Und das zeigt, das ist ja nun auch wirklich richtige Kunst, dass es in Samos hier nicht nur sozusagen aktivistisches Potenzial gibt, sondern dass auch sehr schöne Werke gezeigt werden und dass dies eine bemerkenswerte Ausstellung ist, darf ich vielleicht noch hinzufügen, von Katharina Gregors kuratiert, die zum Beispiel auch schon die Manifesta vor einigen Jahren kuratiert hat. Und es lohnt sich in jedem Fall, hierher zu kommen.
Werner Bloch über die Sommerausstellung auf der griechischen Insel Samos. Diesmal geht es um die dramatische Vermüllung des Mittelmeers. Besten Dank, Herr Bloch.
Vielen Dank.
Wir erhöhen den Druck, seid euch sicher, heißt es bei Twitter unter dem Hashtag SokoFuture. Das steht für den Sommerkongress der Fridays for Future Bewegung, der heute in Dortmund zu Ende gegangen ist. An die 1700 Aktivistinnen und Aktivisten waren gekommen, die meisten zwischen 16 und 19 Jahren alt, darunter auch Helena Marschall.
Da haben ganz viele Menschen einfach neues Wissen sich angeeignet und neue Ideen für irgendwie kreative Aktionsformen oder wie man einen Lautsprecher baut. Das gab es ja alles und das hat, glaube ich, Menschen einfach auch inhaltlich sehr viel weitergebracht. Vor ein paar Monaten dachten alle, wir schaffen die Sommerferien nicht. Alle haben gesagt, dann ist Fridays for Future vorbei. Das dachten wir ja teilweise selbst. Und jetzt haben wir quasi ganz im großen Stil gesagt, wir sind noch hier, wir sind noch laut und wir werden in Zukunft noch stärker.
Nach dem Fridays for Future Sommerkongress. Inzwischen gibt es ja auch die Parents, Artists und Scientists for Future. Und für den österreichischen Dramatiker Thomas Köck erfinde ich jetzt mal das Label Playwriter for Future. In Mülheim wurde er im Juni schon zum zweiten Mal zum Dramatiker des Jahres gekürt. Und seine Klimatrilogie ist sowas wie der Theatertext zur Stunde. Herr Köck, schönen guten Abend.
Hallo.
Der Theaterverlag, der hat Sie als profunden Apokalyptiker beschrieben, allerdings keinen, der sich am Untergang erfreut. Wie wirkt das auf Sie, was da am Wochenende in Dortmund stattgefunden hat?
Ich würde mal sagen, nach einem ganz wichtigen Warnschrei oder Warnzeichen eigentlich. Also ich finde auch Apokalypse oder so ist ja irgendwie, Apokalypse-Fantasien sind ja irgendwie große Ausreden irgendwie mittlerweile worden. Also man kann sich ja mittlerweile viel einfacher vorstellen, dass die Welt untergeht, als dass der Kapitalismus aufhört oder man irgendwie eine Alternative zum Kapitalismus findet. Und ich finde, da ist ja irgendwie so eine Sache wie die Fridays for Future und auch dieser Sommerkongress irgendwie ein wichtiges Zeichen, um irgendwie zu sagen, nö, man ruht sich nicht drauf aus, auf diesem apokalyptischen Ding oder so, wohlweislich darauf hinweisend, dass es um alles geht.
Wobei das nicht alle so sehen. Also der Soziologe Amin Nasehi zum Beispiel, der würde schon eher sagen, das ist eine Form von Selbstberuhigung in Gestalt katastrophischer Prophezeiungen. So hat er das die Woche formuliert in einem SZ-Artikel und sagt, man dürfe eben die soziale Frage nicht von der Klimadebatte abspalten.
Ich glaube, man versucht jetzt diese Bewegung von so vielen Seiten, was auch relativ normal ist, die gibt es jetzt ein Jahr, jetzt werden die natürlich von anderen Seiten nochmal hinterfragt und das ist, glaube ich, auch ganz richtig und ganz wichtig, dort, wo man sozusagen sich als so eine Bewegung oder mit so einer Energie irgendwie in die Öffentlichkeit begibt, werden dann auch so Fragen abgestellt. Ja, es gibt eine bestimmte Beobachtung, dass es jetzt nicht unbedingt Berufsschülerinnen und Schüler sind, die da streiken oder dass es nicht Hauptschülerinnen, Hauptschüler oder so irgendwas sind, die da streiken und so. Ob jetzt automatisch die soziale Frage dadurch abgespalten wird, also müsste ich mir das nochmal irgendwie genauer ansehen. Ich habe jetzt nicht primär den Eindruck.
Dieser Tweet, wir erhöhen den Druck, seid euch sicher. Wie könnte das denn aussehen, den Druck zu erhöhen? Was könnten nächste Schritte sein?
Wahrscheinlich müsste man sich mit den verschiedenen Gewerkschaften anfangen zusammenzuschließen. Das fände ich eigentlich ganz gut. Es ist ja selbsterklärend. Also die Menschen, das geht ja mir ja auch so, da kenne ich ja auch, man lernt ja irgendwie Sachen in der Schule und dann kriegt man irgendwie, wenn man die nicht auswendig kann, kriegt man Minus und bleibt sitzen. Und wenn man Arbeiterkind ist, hat man sowieso nochmal ganz anders kompliziert mit Sachen und so weiter. Und wenn man dann aber aus diesen Schulen rauskommt, bisweilen dann sprechen Politikerinnen und Politiker Sachen, die quasi jenseits jeder wissenschaftlichen Fundierung sich bewegen und da entsteht ja einfach ein bestimmter Frust und so. Und ich glaube, alleine darauf schon hinzuweisen und einfach nicht locker zu lassen, finde ich eigentlich schon gut. Vielleicht müsste man einfach 5 Tage die Woche streiken, vielleicht müsste man einfach sagen, wozu noch in die Schule gehen. Was ich ja irgendwie ganz gut an dieser Bewegung auch so ein bisschen finde, ist, dass es sich nicht in einem Nihilismus oder in einem Zynismus irgendwie äußert, sondern eben schon ein Aufbruch ist. Das, finde ich, hat ja diese Bewegung vielen anderen irgendwie erstmal zuvor.
Sie selbst sind sehr tief in das Thema eingestiegen mit Ihrer Klimatrilogie, die ja im Grunde ein Tragödienzyklus ist. Paradies fluten, Paradies hungern, Paradies spielen. In diesen 3 Stücken gehen Sie davon aus, dass es durch das kapitalistische Wirtschaftssystem zwangsläufig zur Klimakatastrophe kommen wird. Was könnte Fridays for Future daraus ziehen?
Ich hoffe, dass nicht die Idee ist, was schon bei Occupy so ein bisschen problematisch wurde, dass man sich denkt, so man kann halt den Kapitalismus ein bisschen fairer gestalten oder man kann den Kapitalismus ein bisschen grüner gestalten oder so. Oder man kann so ein bisschen die Klimaproblematik von der Problematik des kapitalistischen Systems irgendwie wegziehen oder so. Das wäre auf jeden Fall mir sehr wichtig. Also ich meine, das Problem, auf das man schnell stößt, wenn man das Klima quasi gegen den Kapitalismus und so weiter setzt, ist, das kratzt ja oder den Klimawandel. Unsere Verantwortung, was auch in den Stücken irgendwie so ein großes Thema ist, irgendwie so eine bestimmte Schuldfrage, eine historische Schuldfrage auch und so weiter. Man kratzt ja ganz schnell an den großen Paradigmen des Wachstums und das will keiner aufgeben. Das will keine Ökonomie aufgeben, das will kein Staat aufgeben, das will kein Unternehmen aufgeben, das wollen noch nicht mal Individuen aufgeben. Sagen Sie mal irgendwie Menschen, hör auf jetzt, du hast dein Maximum erreicht und ab jetzt Status quo bis zum Sarg. Und das ist so eine Krux, gegen die man schnell läuft. Und ich glaube, da hat man auch noch ganz schön zu tun.
Also noch eine viel größere Debatte bis hin zur Systemfrage?
Ja, unbedingt. Also ich glaube nicht, dass man sich darauf ausruhen darf, ein bisschen saubereren Kapitalismus oder so zu haben. Aber ich glaube, es zielt ja gar nicht dorthin. Also ich glaube jetzt, soweit man das Äußerungen von Greta Thunberg oder so verfolgt, habe ich ja nicht das Gefühl, dass da jetzt erstmal irgendwo ein Ende in Sicht sein könnte oder so.
In der nächsten Spielzeit wird das ETA Hoffmann Theater in Bamberg alle 3 Stücke zusammen zur Aufführung bringen. Können Sie sich das vorstellen? Kann man das überhaupt noch verdauen?
Ach, Theater bringen ja auch so 1000-seitige Romane auf die Bühne oder Filmzyklen oder so Sachen. Ich glaube, so ein 300-seitiges Theaterstück ist da ja so ein Snack für die Theater, würde ich mal sagen.
Wird es denn demnächst noch woanders Inszenierungen dieser Trilogie geben oder einzelner Teile?
Ich hoffe wahrscheinlich. Also die laufen jetzt seit 2014, dann 2014, 15 so. Und seither liefen die, mal gucken. Also ich fände es gut. Die sollen ruhig auch alle 3 Mal mit so in der Oper machen, finde ich gut. Der verschollene 4. Teil der Klimatrilogie kommt ja als Oper in München mit dem Theater Halle auf der Münchner Biennale im Mai.
Was ist das, dieser verschollene 4. Teil?
Tja, das weiß man noch nicht. Da sitzen jetzt noch die Linguisten drüber, Linguistinnen und Linguisten und gucken sich das an, was da entdeckt wurde.
Heute ist der erste Fridays for Future Sommerkongress in Dortmund zu Ende gegangen und wir haben den Dramatiker Thomas Köck gebeten, draufzuschauen. Danke fürs Gespräch.
Bitte.
So, und jetzt läuten wir schon die neue Woche ein mit Tobias Wenzel und dem Blick in die frischen Zeitungsfeuilletons.
Unsere Welt ist auf Sand gebaut, schreibt Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung. Sand steckt nämlich im Smartphone-Bildschirm, in Zahnpasta und auch und vor allem im Beton, also in Gebäuden. Aber der Rohstoff Sand, jedenfalls derjenige, der sich für das Bauen eignet, wird knapper und bald nicht mehr reichen. Einerseits könne man sich in Zukunft vermehrt alternativen Baustoffen zuwenden. So ließen sich Bambus und Pilze zu einer selbsttragenden Struktur verbinden. Andererseits würden einige Baustoffexperten Sandersatz im All suchen. In Frank Schätzings Weltraumthriller Limit werde ein Luxushotel auf dem Mond gebaut, und zwar aus Mondstaub. Genauer gesagt aus Regolith, den man tatsächlich, das haben Versuche der NASA bereits in der Realität gezeigt, mit Kohlenstoff und Epoxidharz zum Mondbeton verdichten könnte. Theoretisch, schreibt Matzig. Leider ist noch zu klären, wie man die bald 400.000 Kilometer kostengünstig überwindet, die den Mond von den Großbaustellen in Dubai, Moskau oder dem Münchner Paketposthallenareal trennen. Um Zement geht es in Michael Martens Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung nur ganz beiläufig, wenn er über die Performance-Künstlerin Marina Abramović schreibt, dass Abramović, die ihren Körper zu ihrer einzigen Heimat erklärt hat, eine serbische Künstlerin sei, ist zwar ungefähr so aussagekräftig wie die Behauptung, etwas sei ein litauisches Kugellager oder mongolischer Zement, soll aber wohl Respekt für ein Werk ausdrücken, für das sich Serbien lange nicht interessierte. Nach 45 Jahren kehrt Abramović in ihre Geburtsstadt Belgrad zurück mit einer Ausstellung. Ein Risiko sei das, urteilt Michael Martens. Die Künstlerin habe es nämlich mit Blick auf ihre eigene Kindheit in Serbien und auf ihre Eltern nicht so genau mit der Wahrheit genommen. Ihre Eltern seien mitnichten, wie sie behauptet hat, Nationalhelden gewesen. Im Ausland kann Abramović ihre Version meist unwidersprochen verbreiten, in Belgrad aber erntet sie Widerspruch. Der Bruder der Künstlerin spricht gar vom Falsifikat des eigenen Lebens. Da muss man einfach auch an Marie-Sophie Hinks denken, die sich wieder die Tatsachen als Jüdin und Nachfahrin von Holocaust-Opfern ausgegeben hatte, was der Spiegel aufdeckte und die danach tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Der Verdacht, Selbstmord als Reaktion auf die Enttarnung. Die Frage, hat Hingst sich eine jüdische Identität aufgrund einer psychischen Krankheit erdichtet? Lea Roos, die für das Holocaust-Mahnmal in Berlin erfolgreich gekämpft hatte, hat nun dem Tagesspiegel geschrieben und sowohl die Berichterstattung dieser Zeitung als auch des Spiegelautors Martin Dörri kritisiert. Dörri habe die Krankheit von Hingst verschwiegen. Das hätte seine Geschichte von der Hochstaplerin, der Lügnerin und quasi Verbrecherin schließlich kaputt gemacht. Außerdem schrieb Roos: Sophie war für mich eine Schwester, eine Tochter, eine Enkelin, eine Freundin, alles zusammen und unersetzlich. Schade, dass man nicht den ganzen Brief an die Zeitung lesen kann, denn so wirken die Aussagen von Roos doch etwas befremdlich. Ob Hingst wirklich komplett unzurechnungsfähig, also nicht verantwortlich für ihre erfundene Familiengeschichte war, wie Roos suggeriert, die Beantwortung dieser Frage sollte man doch lieber Psychologen oder Psychiatern überlassen. Zum Schluss noch ein Schuss Stuss. Als Reaktion auf die tödliche Attacke im Frankfurter Hauptbahnhof meldete sich die AfD-Vorsitzende Alice Weidel bei Twitter. Schützt endlich die Bürger unseres Landes statt der grenzenlosen Willkommenskultur. Was möchten Sie antworten? Fragt die Taz Friedrich Küppersbusch. Würstel? Der Mörder von Frankfurt ist Schweizer Staatsbürger. Frau Weidel ist Schweizer Steuerzahlerin. Müssen die Ausländer ihre Konflikte unbedingt bei uns austragen?
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Das Fazitteam verabschiedet sich. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.